Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Ein großer Künstler ist gestorben, Klaas Oldenburg. Und groß ist dabei ganz wörtlich gemeint. Oldenburg war der Bildhauer der Pop-Art. Er hat überdimensionierte Alltagsgegenstände geschaffen, hauptsächlich für draußen. Einen 2 Meter großen Federball. Eine 12 Meter hohe Spitzhacke, das war übrigens für Kassel. Er hat mehrfach auf der Documenta ausgestellt. Ein Tortenstück oder ein Hamburger. In Köln kennt man die auf den Kopf gestellte Eiswaffeltüte, die am oberen Eck eines Gebäudes sommerlich schmilzt. Wir würdigen Oldenburg im Gespräch mit dem Mann, der seit den Anfängen an seiner Seite war, mit Kaspar König. Das schweizerische Lausanne hat ein neues Museumsviertel. Das Kunstquartier ist entstanden direkt neben dem Bahnhof und heißt deshalb passenderweise Plattform Dies. Und in unserer Sommerreihe zum Publikum werfen wir einen Blick auch in die Theatergeschichte. Wann entstand das bürgerliche Publikum von heute und welche Bedürfnisse hatte es damals oder heute? Klaas Oldenburg gehört zu den berühmtesten Vertretern der US-amerikanischen Pop-Art. Er ist in einer Reihe zu nennen mit Andy Warhol oder Roy Lichtenstein. Oldenburg wurde 1929 in Stockholm geboren, zog in den 30ern mit seiner Familie in die USA und mischte in den frühen 1950er Jahren die Kunstwelt in New York mit auf. Gestern starb er im Alter von 93 Jahren. Kaspar König, Kurator, Ausstellungsmacher, lebende Legende der Kunst, könnte man sagen, hat die Pop-Art in deren Anfängen in New York mitgekriegt und Klaas Oldenburg auch persönlich gekannt. Ich habe ihn gefragt, wie man sich diese Anfänge vorstellen muss und welche Funktion, was Klaas Oldenburg zunächst war und geschaffen hat.
Der Oldenburg ist in jedem Falle ein anfänglich traditioneller Künstler, der hat gemalt, bisschen beeinflusst von Beckmann oder Sotin, also figürlich, und ist ein Multitalent. Der konnte extrem gut schreiben und war Reporter für Kriminalfälle. Und dann hat man ihn sozusagen in die Redaktion geholt und das hat er nicht gemacht. Dann hat er studiert und hat sich immer für alles Zusammenhängende interessiert, also die Subkultur. Der war auch sehr gebildet, sehr belesen und hat sich permanent sozusagen weitergebildet. Und dann fing es an, parallel sozusagen zur Pop-Art, wo er sehr konzeptuell, also sehr ideenbezogen, sich eingemischt hat. Einmal die Straße, wo er Pappkartons gesammelt hat und aus diesen Pappkartons etwas gemacht hat, was sozusagen die Straße ausmacht. Dann hat er einen Laden geschaffen, einen Verkaufsladen, und hat dort Gegenstände als Objekte oder Halbreliefs gemacht. Alles, was in einem Kaufladen sozusagen anzutreffen ist, von der Registrierkasse bis zu den Gemüse und so weiter. Dann hat es auch noch erweitert auf Klamotten, also gab es Kleider und Jacken. Unglaublich haptisch, sehr stark farbig und unglaublich dinglich, also sehr aufgeladen.
Man sagt ja, er war der Erste, der die Pop-Art sozusagen in 3D gedacht hat und diese Skulpturen geschaffen hat, die wir schon genannt haben. Teilweise eben auch Soft-Sculptures aus Vinyl oder aufblasbaren Materialien. Und zuallererst, das haben Sie gesagt, hat er aber in Gips gearbeitet.
Ja, also er war auch ein großartiger Zeichner und so hat er dann immer wieder auch mit den Händen Dinge geschaffen. Und das sind Sachen, die man kennt, aber er hat sie sozusagen dadurch verwandelt, dass sie in einer anderen Art und Weise wiedererkennbar sind. Also ob das jetzt Spiegeleier mit Speck ist oder ob das ein Mädchenkleid ist oder Schuhe. Und somit hat er etwas gemacht, was es schon gibt, aber transformiert, aber sehr unmittelbar, sehr direkt. Also der Oldenburg ist so wie Wall, und es wird jetzt auch immer wieder gesagt, sogar Lichtenstein, ist schon ein außergewöhnlich interessanter Künstler, an der Kippe sozusagen vom abstrakten Expressionismus zu einer neuen Form. Aber das mit der Pop-Art wird den großen Künstlern wie auch dem Wall eigentlich nicht gerecht. Es ist sehr viel umfassender.
Man kann das ja als Konsumkritik interpretieren oder einfach als Spiegel der damaligen US-amerikanischen Gesellschaft oder auch als vielleicht als Absetzbewegung vom abstrakten Expressionismus der Nachkriegszeit. Was wollte Klaas Oldenburg denn selber darin sehen, möchte ich Sie fragen?
Absetzbewegung ist definitiv da, wie in jeder Generation. Aber das, was beim Oldenburg so besonders ist, er ist in Europa geboren, ist in Chicago aufgewachsen, eine sehr, sehr nordische, traditionelle, harte Stadtarchitektur ist ungeheuer dominant und hat sich dann dem Faszinosum der amerikanischen Gesellschaft vollkommen ausgeliefert. Also ich würde das nicht als Kritik sehen, sondern vielmehr auch als eine Liebeserklärung. Mhm. Eine Liebeserklärung für die normalen Leute. Also es gibt kein Programm, sondern es ist sozusagen das, was er sich vorstellt und ein Beitrag zur Kunst ist. Er hat es nur unnachahmlich gemacht, fast in einer Tradition von Daumier oder so. Ja, also schon sozialkritisch, aber ohne jetzt ein moralisches Programm zu haben. Aber dann hat er auch Dinge gemacht, die da definitiv gegen den Vietnamkrieg war und definitiv sozusagen gegen die Konsumhaltung. Aber als erfolgreicher Künstler war er dann natürlich auch gefangen in dieser Erwartungshaltung, die man an ihn hatte.
Eine persönliche Frage, Kaspar König. Sie waren Anfang 20, als Sie Ihre ersten Ausstellungen in den USA organisiert haben mit Künstlern der Pop Art. Und Klaas Oldenburg hat Ihnen dann zu einem Auftrag verholfen fürs Moderna Museet in Stockholm. Er ist sozusagen, steht auch an der Wiege Ihrer Tätigkeit als Kurator.
Ja, ich war unbedingt darauf angewiesen, ein Visum zu haben, wo ich nicht alle 4 Monate Amerika verlassen musste. Und da hat er mir indirekt geholfen. Ich habe ja für ihn Jobs gemacht, mehrfach. Und das war großartig, weil er ein unglaublich offener und sehr komplizierter Mensch ist, der Literatur liebt, der sich unglaublich gut auskennt in vielen Dingen und mit großartigen Leuten immer zusammenarbeitet. Und davon habe ich halt sehr viel profitieren können, ja.
Was bleibt denn in diesen Zeiten von der Pop-Art, Kaspar König? Sie haben gesagt, es war eher eine Liebeserklärung, als es Moral war.
Naja, er hat natürlich sehr viele Dinge auch so sexualisiert. Er hat das psychoanalytische Momente, hat er verarbeitet, aber nicht irgendwie herablassend, erklärend, sondern sehr haptisch, sehr unmittelbar erfahrbar. Aber man wird immer nur zurückgeworfen, es ist sozusagen halt dann doch nur Kunst und das ist die Stärke. Es gibt ein schönes Zitat von einem holländischen abstrakten Maler, der sagt, naja, du kannst dir mit der Kunst nicht die Zähne putzen. Und so war das beim Oldenburg. Der hat die Zahnbürste und die Zahnpasta und so als Skulpturelemente genutzt, aber es ist keine Illustration, sondern es ist etwas Eigenes, was es vorher nicht gegeben hat.
Sagt Kaspar König über Klaas Oldenburg. Der Pop-Art-Künstler starb im Alter von 93 Jahren. Lausanne hat den Genfer See vor der Haustür und wird deshalb schon lange die Schweizer Riviera genannt. Jetzt etabliert sich die Stadt auch architektonisch als moderne Kunststadt. Das Musée des Beaux-Arts bildet zusammen mit dem Museum für Fotografie und dem Museum für zeitgenössisches Design und angewandte Kunst das neue Kulturviertel der Stadt, entstanden auf dem Gelände einer ehemaligen Werkstatt der SBB, der Schweizerischen Bundesbahn. Seit gestern ist es eröffnet und Katrin Hondl war für uns dort.
Wow.
Vom Bahnhof Lausanne sind es knapp 4 Stunden Zugfahrt nach Mailand oder Paris. Und nur ein paar Schritte zur Plattform Dies, dem brandneuen Museumsviertel, mit dem sich Lausanne in der Kunstwelt neu positionieren möchte. Das Projekt entspringt dem politischen Willen, den Ruf von Lausanne als Kulturhauptstadt zu stärken und mit den Museen zu den großen europäischen Kulturstädten zu gehören.
Ça place Lausanne sur la carte des grandes villes culturelles européennes.
Nathalie Herrstoffer ist die Direktorin von Photo Élysée, dem Fotografiemuseum, das sich mit dem Designmuseum MUDAC den jüngsten Neubau im neuen Kunstquartier teilt. Ein elegantes, skulpturales Gebäude, entworfen von den portugiesischen Architekten Manuel und Francisco Aires Mateus, Ein minimalistischer Quader aus weißem Beton, dessen schlichte Fassade von einer unregelmäßig gezackten Fensterfront durchbrochen ist. Ein bisschen sieht es aus, als schwebe der obere Gebäudeteil am Ende des Plattform-Dies-Areals. Eine Fläche von 25.000 Quadratmetern in direkter Verlängerung der Bahnsteige. Früher wurden hier Lokomotiven repariert, jetzt dreht sich in den Museen alles um die Bahn. Train, Zug, Treno, Tren, so der Titel der Eröffnungsausstellungen in den drei Museen der Plattform Dies. Nicht besonders originell, gibt Generaldirektor Patrick Giget zu, aber eine Hommage an den Standort.
Par rapport au site sur lequel on est.
Es war wichtig, sagt er, mit einem symbolträchtigen Thema zu starten. Die Eisenbahn ist auch ein Symbol des Schweizer Föderalismus. Die Bahnlinien und die großen Tunnelbauten verbanden die Deutschschweiz mit den französischsprachigen Landesteilen und dem Tessin. Sie gehören zur DNA dieses Landes. Und nun rollen die Züge also auch in den Museen. Foto Élysée durchquert 150 Jahre Eisenbahngeschichte mit mehr als 300 Exponaten. Vom berühmten Pionierfilm der Brüder Lumière, von der Ankunft eines Zuges in La Ciotat, über Henri Cartier-Bressons zauberhaften Schattensprung hinter dem Bahnhof Saint-Lazare, bis zu einem Selbstporträt im Zug der amerikanischen Fotokünstlerin Nan Goldin. Das Designmuseum MUDAC nähert sich dem Zugthema besonders spielerisch und gab Literature de Gare in Auftrag, Bahnhofsliteratur, also beziehungsweise einen Groschenroman als roten Faden für eine Ausstellungsreise durch Objekte, Kunstwerke und Popkultur. Départ und Arrivée, Abfahrt und Ankunft sind markiert durch blaue und rote Glühlampeninstallationen des französischen Künstlers Christian Boltanski.
Il l'a remercié de l'avoir accompagné la gare.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Non, il se moque pas d'elle, mais regardez.
Und auch das kantonale Kunstmuseum, das schon vor 3 Jahren einen monumentalen Backsteinneubau am Bahnhof in Lausanne bezogen hat, zeigt imaginäre Reisen. Malerei der klassischen Moderne, von den geschwindigkeitsbesessenen Futuristen über die surrealistische Melancholie einer Lokomotive in den Bildern von Giorgio De Chirico bis zu Edward Hoppers Bahngleisen in einer menschenleeren Großstadtlandschaft. Ein bisschen leer ist auch noch der große Platz zwischen den Museen der Plattform Dies. Nur eine kleine Allee hitzeresistenter Hopfenbuchen spendet am Rand ein wenig Schatten. Und eine monumentale Stahlskulptur. Das Krokodil, eine Lokomotive natürlich in Erinnerung an die Eisenbahnvergangenheit des neuen Kunstquartiers.
Katrin Hondl berichtete über das neue Kunstviertel Plattform Dies in Lausanne. Im Themenheft der Deutschen Bühne mit dem Schwerpunkt Publikum schrieb der Soziologe Dirk Pecker, Zitat: Das Theater geht auf die Krise zu. Es glaubt an die Krise. Es muss sich für sie interessieren, denn nur in der Krise gibt es das Wunder, die Katharsis, die Lösung oder Auflösung. Das Drama selbst braucht die Krise, so Becker weiter. Es kann nämlich Spielräume aufzeigen, wie man die Katastrophe vermeidet. Wenn aber das Theater die Krise braucht, warum braucht das Publikum in der Krise zunehmend weniger das Theater? Das fragen wir in diesem Sommer in Kultur heute. Wir nehmen das Phänomen Publikum in den Blick. Heute mit dem Theaterwissenschaftler von der Universität Köln, Peter Marx. Die erste Frage an ihn vor der Sendung lautete: Was ist Ihre Wahrnehmung oder Theorie, warum das Publikum ausbleibt?
Wir sehen ja sehr deutlich, wenn man auf die Statistiken guckt, wirklich einen dramatischen Einbruch in den beiden Corona-Jahren. Und wir sehen aber auch einen langfristigen Trend, der sich über die letzten Jahre entwickelt hat, nämlich, dass das Publikum, wenn man auf die Kartenverkäufe schaut, immer mehr auf Tageskarten geht, denn beispielsweise auf Abonnements oder über Besucherorganisationen. Das heißt, die Corona-Krise scheint einen Trend verstärkt zu haben, dass das Publikum kurzfristiger sich entscheidet, ins Theater zu gehen. Und sicherlich sind viele Leute auch ängstlich und fragen sich, ob die Zeit gerade reif ist, mit vielen Leuten in einem engen Raum zu sitzen.
Jetzt kommt natürlich diese Aufstapelung von Krisen noch dazu. Nach Corona, Sie haben es erwähnt, haben wir jetzt den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und damit stellt sich auch die Frage, ist das Theater zu teuer? Wenn man sich künftig zu überlegen hätte, wofür genau man Geld ausgibt, hätte vielleicht die Kultur einen schlechteren Stand, wenn man über Preise von 60 bis 120 Euro für eine Karte nachdenkt.
wenn man sich die Studien zum Besucherverhalten anschaut, die in den letzten Jahren entstanden sind, dann sind die Kartenpreise interessanterweise in den seltensten Fällen als Grund benannt worden. Und auch im internationalen Vergleich muss man sagen, sind wir wirklich gesegnet mit einem System öffentlicher Kultur, das Teilhabe nicht an immense materielle Bedingungen knüpft. Das Problem scheint mir vielmehr zu sein, hängen wir als Öffentlichkeit an dem Theater als symbolischem Ort? Also brauchen wir das Theater in der Krise als einen sozialen Ort, um Krise zu verhandeln? Und insofern ist es durchaus möglich, dass wir, ohne das herbeireden zu wollen, auf eine sehr massive Legitimationskrise des Theaters hinsteuern.
Sie haben das Wort Krise noch mal erwähnt. Das Theater als moralische Anstalt, wie Schiller es bezeichnet hat, hat ja nicht unbedingt ausgedient. Im Gegenteil, es ist zu einem hochaktuellen Diskursmotor geworden, der sich an allen Krisen der Welt, von Rassismus über Gendern bis zum Klima, gleichzeitig abzuarbeiten scheint. Liegt es also an den Inhalten, die sozusagen die Krise verdoppeln und spiegeln?
Ich glaube, es liegt eher an der Frage, ob das Publikum das Theater als moralische Anstalt annimmt. Wir sind in unserer Gesellschaft ja nicht gerade arm an moralischen Institutionen und Orten moralischer Auseinandersetzung. Aber wenn wir die europäische Theatergeschichte anschauen, dann war das Theater immer dann erfolgreich, wenn es eben tatsächlich auch einen Platz im Leben seines Publikums hatte. Und insofern ist gar nicht die Frage, ob die Theater sich den Fragen der Zeit öffnen. Ich denke, das tun sie exemplarisch und vorbildlich. Aber die entscheidende Frage ist, werden vom Publikum aus Antworten im Theater gesucht?
Mhm. Wir kommen später darauf nochmal zurück. Ich will ein bisschen in die Theatergeschichte blicken mit Ihnen, Herr Professor Marx. Seit wann gibt es eigentlich das Publikum? Wir erinnern uns, weil wir ja die historische Vorlage aus vielen Filmen kennen, an das Globe Theater in London und an anderen Orten und an das Theatervolk, das auf den billigen Plätzen aß und trank und so weiter. Aber wann hat sich das bürgerliche Publikum, das wir heute kennen, etabliert?
Ich glaube, unser Bild vom Publikum entsteht im späten 18., aber vor allen Dingen im frühen 19. Jahrhundert. Und es ist an zwei Bedingungen geknüpft, nämlich zum einen an die Urbanisierung der Theater, das heißt, das Theater wird ein entscheidender Ort des städtischen Lebens, und zum Zweiten auch an ein gewisses Demokratisierungsideal, was letztlich geknüpft ist auf der einen Seite an bürgerliche Bildung, aber auch an einen bürgerlichen Habitus, das heißt, an das Bedürfnis, am öffentlichen Leben teilzuhaben und in diesen öffentlichen Orten zu sehen, aber auch gesehen zu werden.
Wie haben sich die Protestformen und die Zustimmungsformen des Publikums seit damals entwickelt oder auch geändert? Heute geht man vielleicht nicht mehr hin oder in der Pause raus. Früher wurden Eier oder Tomaten geworfen. Was gibt es da für ein Spektrum?
Genau, wir wissen sozusagen, der Gemüsewurf ist spätestens im elisabethanischen Theater nachgewiesen. Aber das 19. Jahrhundert war tatsächlich voll von erbitterten Saalschlachten, in denen um Ästhetik gerungen wurde, aber auch um soziale Fragen gerungen wurde. Ein berühmtes Beispiel ist die Uraufführung von Gerd Hauptmanns Vor Sonnenaufgang 1889, in der das Publikum über die Kunstwürdigkeit sozialer Fragen erbittert tobte. Der Theaterkritiker und Arzt Isidor Kastan schwang in der entscheidenden Geburtsszene, als eine der Figuren hinter der Bühne laut in Wehen schreit, seine Geburtszange über dem Kopf und bot seine Hilfe an. Die Berliner haben das noch sehr lange als einen Kastagnetteneffekt beschrieben. Mhm. Und ich glaube, es steht exemplarisch für diese Form der aktiven und teilweise auch aggressiven Auseinandersetzung.
Da sind wir wieder bei den sozialen Fragen. Sie, Peter Marx, haben zuletzt die Arbeit der Volksbühnen untersucht. Was ist der Unterschied zu den sogenannten Bürgerbühnen, die ja auch in den letzten Jahren vielfach entstanden sind? Und was ist bei Ihrer Analyse in Bezug auf unser Thema, das Publikum, rausgekommen?
Die Volksbühnen entstehen genau am Ende des 19. Jahrhunderts und sind eigentlich Teil einer sozialreformatorischen Bewegung. Es geht darum, Teilhabe an der bürgerlichen Kultur zu organisieren. Sie stehen den Gewerkschaften nahe, sie stehen den sozialdemokratischen Bewegungen nahe. Und als solche greifen sie nicht aktiv in das Theatergeschehen ein. Sie werden nicht selbst zu Protagonisten, sondern sie versuchen, Theaterbesuche zu ermöglichen. Es ist durchaus charakteristisch, wenn wir auf die Geschichte etwa der Bonner Republik gucken, dass in den 50er, 60er Jahren die Volksbühnen und andere Besucherorganisationen einen entscheidenden Anteil am Verkauf von Theatertickets haben. Im Moment liegt er nur noch bei 5%. Das heißt, auch hier spiegelt sich nochmal eine abnehmende Bereitschaft zu längerfristigen Bindung an das Theater und auch zu einer gewissen Selbstverpflichtung spiegelt sich hier nochmals wieder.
Wir reden immer über die Zersplitterung der Diskurse und auch der Kulturangebote, über die mediale Ablenkung. Sie haben, Peter Marx, die Frage nach dem Platz des Theaters im Leben des Zuschauers oder der Zuschauerinnen gestellt. Wie würde Ihre Antwort ausfallen?
Ich glaube, es beginnt ganz pragmatisch damit, dass wir die Theaterhäuser, die ja oftmals im Zentrum unserer Städte stehen, tatsächlich öffnen müssen, auch physisch öffnen müssen. Es müssen wieder Orte der Begegnung, des Zusammenkommens sein.
Weil danach sehnen sich die Menschen ja.
Ich glaube, danach sehnen sich die Menschen und die Leute wollen diese Orte in Besitz nehmen. Das Schauspiel aus Düsseldorf beispielsweise öffnet sein Foyer tagsüber für Menschen, die zum Diskutieren, zum Lesen, zum Ausruhen dorthin kommen wollen. Und ich glaube, es ist ein ganz wunderbares Beispiel sozusagen für diesen erforderlichen Öffnungsprozess und Demokratisierungsprozess, den die Theater durchmachen müssen. Aber im Übrigen hat es vielleicht auch damit zu tun, was ein Ratgeber zur Theatergründung um 1900 einmal geschrieben hat. Nämlich der erste Satz hieß, wenn du ein Theater gründen möchtest, stell sicher, dass du eine gute Kneipe hast. Und vielleicht ist genau diese Verbindung von Lebenswelt, von sozialem Zusammenkommen, nach dem die Menschen sich im Moment besonders sehnen.
Sagt Professor Peter Marx, Theaterwissenschaftler an der Uni Köln, geschäftsführender Direktor des Instituts für Medien, Kultur und Theater sowie der Theaterwissenschaftlichen Sammlung der Uni im Schloss Wahn. Die Kulturmeldungen mit Henning Hubert beginnen mit der Sanierung der Stuttgarter Staatsoper, die immer mehr zum Politikum wird.
Baukosten explodieren, da ist selbst die 1 Milliarde Euro als Worst-Case-Rechnung für Sanierung und Umbau des Littmann-Baus für einige Politiker nur noch Makulatur. Weil die CDU-Landtagsfraktion mit der bisherigen Planung jetzt mindestens 1,5 Milliarden Euro erwartet, wurde es heute ernst in Stuttgart. Der Finanzminister war in der Fraktion. Wird die Sanierungsplanung durchgewunken oder nicht? Parallel äußerte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Für ihn steht nach wie vor fest, dass die Stuttgarter Oper aufwendig saniert werden wird. Kretschmann hat sich auf der Regierungspressekonferenz für die Gründung einer Projektgesellschaft und einen baldigen Architektenwettbewerb ausgesprochen.
Erst wenn der stattgefunden hat, kann man überhaupt was Belastbares über die Kosten sagen. Ich will nur dem Eindruck entgegentreten, dass wir jetzt da ein aushausiges Ding beschlossen hat. Das hat schon viele Optimierungs- und Sparrunden durchlaufen. Aber jedenfalls braucht ein Land wie Baden-Württemberg, ein Hightech-Land, es braucht auch Hightech-Kultur.
Winfried Kretschmann zur Stuttgarter Opernsanierung. In einer Woche soll sie Thema im Kabinett sein. Auch die mitregierende CDU geht bei der Reihenfolge den Weg weiter mit. Erst Architektenwettbewerb, dann Kostenschätzung, dann abschließende Entscheidung. Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle von der SPD muss sich weiter in seiner Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender der Documenta rechtfertigen. In der gestrigen Stadtverordnetenversammlung hat er den Vorwurf zurückgewiesen, Antisemitismusvorwürfe gegen die Weltkunstausstellung ignoriert zu haben. FDP-Fraktionschef Matthias Nölke hatte ihm zuvor vorgeworfen, dass er es nicht hören wollte und sich stets vor die Generaldirektorin Sabine Schurmann gestellt habe. Geselle trage daher Mitverantwortung für den Eklat, der die Documenta erschüttert. Der OB erwiderte, seit Beginn der Vorwürfe seien Beschlüsse in allen Aufsichtsratssitzungen immer einstimmig und gemeinsam gefasst worden. Er räumte aber erneut ein, dass ein schwerer Fehler passiert sei, der aufgearbeitet werden müsse. Nach der Amtsaufgabe von Sabine Schurmann folgt mit Alexander Fahrenholz ja ein Interimsgeschäftsführer bei der Documenta. Er war bis vor 2 Jahren der Verwaltungsdirektor der Kulturstiftung des Bundes. Ein Tipp noch wegen des warmen Wetters. Die trockene Luft soll bitte aus Kirchen draußen bleiben, um die Orgeln zu schonen. Sonst arbeitet das Holz zu viel. Der Orgelsachverständige Zimmermann der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gibt daher eine goldene Regel für die Hitzetage aus. Türen geschlossen lassen, selbst bei offenen Kirchen, damit es dringend nicht zu warm und zu trocken wird für die Instrumente.
Und das war Kultur heute. Ich weise gern noch hin auf die Nachrichten und die anschließenden Informationen am Abend. Darin ein Bericht zum Abschluss des Petersberger Klimadialogs und zur Dürre in Europa. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.